Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen in diese Serie, die wir haben. Vor 14 Tagen, da waren wir noch in der Eisenbahnstraße, da hatten wir dieses als Thema Lebenswege. Und wir wissen, dass bei einer Fülle von Angeboten an Lebenswegen, Lebensmodellen, Lebenszielen, da müssen wir immer entscheiden. Und wir wissen nie, was am Ende rauskommt. Immer wieder müssen wir uns orientieren. Welchen Weg wollen wir gehen? Alle können wir ja nicht gehen. Und das war bei David nicht anders im Alten Testament. Und wir haben bei ihm gesehen, wo er seine Orientierung hatte, wo er sie auch immer wieder suchte. David macht sich und sein Leben an Jahwe fest, an dem Gott des Alten Testaments, dem Gott Israels. Und das beschreibt er im Psalm 23. Und ich lese einfach nochmal mit euch die ersten drei Verse, die wir da betrachtet haben. Ein Psalm von David: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und schaut, bei dieser Beschreibung denken wir, ach wie schön, mit diesem Hirten unterwegs zu sein. Kein Mangel, ausruhen auf grünen Auen, immer frisches Wasser. Dieser Hirte führt mich zu frischem Wasser. Er kümmert sich um meine Seele. Er leitet mich auf den Wegen, die immer gut sind. Aber jetzt schwenkt David, kaum hat er die grünen Auen auch nur erwähnt, nun blendet er dieses Bild aus. Und auf einmal klingt es nicht mehr so idyllisch. Es sind immer noch Lebenswege, aber jetzt wird es auf einmal steinig auf dem Weg mit dem guten Hirten. Und er redet über Lebenskrisen. Oh, das wollte ich euch eben zeigen. Lebenskrisen. Und das ist jetzt der Text für heute, Psalm 23. Ich lese weiter die Verse 4 bis 5. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Also er ist immer noch mit dem guten Hirten unterwegs. Er ist immer noch mit dem souveränen Gott Jahwe verbunden, der das doch alles hätte verhindern können. Aber er hat es nicht getan. Auf einmal geht es unten durchs Tal. Ja, wie jetzt Krise. Er weidet mich auf grünen Auen, frischem Wasser und jetzt Todestal. Thema Krise. Froh, dass Sven vorhin die Fragen gestellt hat. Ihr kennt alle Krisen. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Jeder kennt es. Erfolgslosigkeit, Einsamkeit, Versagen, Schuld, Scheitern in Beziehungen, gemobbt werden, arbeitslos werden, eine Scheidung durchmachen und die Kinder und was weiß ich nicht noch alles. Und ich kenne das als jemand, der um den guten Hirten weiß. Auch. Wir kennen Ehekrisen, wir kennen Berufskrisen, Lebenskrisen und Gemeindekrisen. Jeder wanderte schon mal irgendwie durch ein finsteres Tal. Es gehört mit zum Lebensweg eines Christen. So sieht es aus, wenn ich die Schrift lese. Und Verfolgung habe ich noch nicht mal erwähnt. Das ist das, was viele unserer Geschwister gerade durchmachen in vielen Teilen der Welt. Verfolgung. Und daher scheint es doch eher so zu sein, dass Leiden vielleicht sogar ein ganz wichtiger Teil ist. Warum? Weil das die Wege sind, wo viele Fragen in uns wieder aufkommen. Wo wir unsicher werden und die Frage nach Gott ganz neu stellen. Und die müssen wir immer wieder neu stellen. Und wo wir vielleicht auch unser falsches Gottesbild korrigieren müssen, damit wir nicht länger unserem selbstgemachten Götzen nachlaufen, sondern dem wahren Hirten. Deswegen treffen wir uns, wir müssen das klar haben, gerade in dieser kaputten Zeit. Das möchte ich mit euch heute Morgen angehen. Wie beschreibt David seine Lebenskrisen, die er hatte, obwohl er den guten Hirten persönlich kannte? Gehen wir es zusammen durch. Auch wenn ich wandere im Todestal. fürchte ich kein Unglück. Die Neue Genfer übersetzt das so: Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich kein Unglück. Im finsteren Todestal. Das ist eine Ausdrucksweise, die eine ganz gefahrvolle, bedrohliche Umgebung beschreibt. Also hier geht es nicht um Dichtkunst, sondern um erlebte Wirklichkeit von David. Das hat er hier festgehalten. Eine Lebenskrise, die bis zur Todesangst gehen kann. Todesschatten, undurchdringliche Finsternis. Also das steht im übertragenen Sinn für Leid und Tod. Der Schatten des Todes, also Worst Case wird hier angedeutet. Und David sagt, er hat mich erreicht. Und da hinein sagt David, dennoch fürchte ich auch dort kein Unglück. Hat er schon mal gefragt, wie kommt er denn dazu? Im Tal des Todesschattens zu gehen, das ist doch schon Unglück an und für sich. Frage an uns, gibt es das bei Menschen, die Gott kennen? Angst? Keine Angst im Tal des Todes? Geht es hier überhaupt um Angstfreiheit? Ich möchte mit euch einen kurzen Blick auf den Mann des Leidens werfen. Auf Christus. Wir sagen so, ein lächelnder Jesus, ein weinender Jesus, unbedingt, das gehört zu unserem Bild. Ein Jesus, der auch mal streng ist, auch okay. Aber ein Jesus, der voller Angst ist. Genau das war er aber. Er war in diesem Todestal. Wo war das? Sehr deutlich skizziert in der Schrift. Gethsemane. Ein Todestal. Jesus war so voller Angst, dass er anfing, wie beschreibt es Lukas, dass er anfing zu bluten, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Das ist ein körperliches Phänomen. Das findet wirklich statt, wenn jemand wirklich in tiefster Angst ist. Da reagiert der Körper. Das wird beschrieben bei Jesus. Also Jesus war nicht nur ein wenig nervös. Er war vor Angst regelrecht aufgelöst im Todestal. Wo gehst du hin mit deiner Angst? Wir gehen gerne überall sonst hin, wenn wir Angst und Sorgen haben. Manche in die Kneipe, manche zum Seelsorger, zum Telefon, um einen Freund anzurufen. Manche in den Buchladen, um ein Selbsthilfebuch zu kaufen. Oder wir gehen ins Internet. Jesus nicht. Der Erste, der von seiner Angst im Todestal erfuhr, war der Vater im Himmel. Vater. Der Kelch, wenn es möglich ist, bitte an mir vorbei. Und der Vater sagt, nein, da musst du durch. Und er geht durch. Und genau dasselbe sagt David schon 1000 Jahre vorher. Da rief David die Ängstlichen auf, es genau so zu machen. Ich kenne Angst, aber ich fürchte kein Unglück, kein Unheil. Gott wird es gut machen. Und das bezeugt David. Wie konnte er so etwas von sich sagen? Weil er genau wusste, wo er hinzuschauen hatte. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Der souveräne Gott, der über allem steht. Es gibt kein Unglück, das mich vom Weg abbringt. Denn, was? Du bist bei mir. Du bist bei mir. Im Tal des Todesschattens zu gehen, ist Unglück an und für sich. Aber für David ist das Todestal nicht das größte Unglück. Für David wäre was das größte Unglück? So deutet er es hier an. Wenn er Gott nicht mehr hätte. Was ist dein größtes Unglück? David sagt, denn du bist bei mir. Wer ist dieser Du? Wir haben darüber vor 14 Tagen gesprochen. Das ist Yahweh, wie er sich vorgestellt hat im Alten Testament. Und wir haben darüber nachgedacht, was dieser Name alles bedeutet. Er sagt, wenn Yahweh nicht bei ihm wäre, das wäre das Schlimmste. Dieser ganze Psalm Davids, alle Verse, sind eigentlich eine einzige Beschreibung von Yahweh. Du bist mein Hirte, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist alles, was du tust. Ich bin Schisser eigentlich, vor allem, wenn ich in der Natur bin. Ne? Ich bin einmal mit meiner Frau am Kochelsee gewesen, mache so eine Radtour um den See. Auf einmal zieht ein fettes Gewitter auf und ich habe so Schiss vor Gewitter. Und auf einmal kamen mir genau diese Gedanken. Du, Yahweh, bist bei mir. Nichts geschieht ohne dein Einverständnis. Du bist immer derselbe, du bist immer da und du bist jetzt bei mir. Und ich hab gesungen auf dem Weg. Denn du bist bei mir. einfaches Beispiel. Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Ein zweites, kennt ihr Einsamkeit? Ich sag mal, gerade in der Lebenskrise ist das ein erschwert dazukommendes Gefühl. Hey, keiner versteht mich wirklich. Keiner kennt mich wirklich. Keiner kann ja auch letztlich in meinen Schuhen gehen. Da musst du alleine durch. Am Ende. Das Gefühl der Einsamkeit war David vertraut. Schon von klein auf hat er das gekannt. Er war einer von 8 Söhnen Isais. Und als der Prophet Samuel kam, um den neuen König, also David, zu salben, da sagt Samuel, dass Davids Vater ihm seine Söhne mal vorstellen soll. Und er versuchte dann, David zu verschweigen. Aber der Prophet hat dann nachgehakt und fragt, ob es nicht noch einen weiteren Sohn gäbe. Und dann ist sehr interessant, dann sagt Isai, ach so, ja, ich sage mal in meinen Worten, der ist noch der Jüngste, der fehlt noch. Siehe, der hütet gerade die Schafe. Der Begriff der Jüngste, den Isai hier gebraucht, war nicht nur ein Ausdruck großer Wertschätzung, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ein hebräischer Begriff, der heißt Hakatan. Das ist ein Begriff für klein, jung, aber es meint auch der ist vernachlässigbar, der ist bedeutungslos, der ist unbedeutend, unerheblich. Also den kannst du nicht meinen, Samuel. Und dann noch dieses Siehe hier, was er sagt. Das finden wir häufig in der Bibel, aber damit wird dem, der zuhört, gesagt, Achtung, Samuel, was ich dir jetzt sage, ist wichtig. Siehe, schau genau hin. Isai sagt hier wörtlich, ja, da ist noch einer, aber pass auf, schau genau hin, der ist unbedeutend, der weidet die Schafe da draußen. Der ist dort allein, der kann das eigentlich nicht sein. Siehe, beachte das, Samuel, mach dir also nicht unnötig Mühe, den kannst du nicht meinen, der hütet nur die Schafe. So ist hier die Intention in diesem Gespräch. Einsamkeit beim Schafehüten. David war öfter einsam mit seinen Schafen. Isoliert von seiner Familie. Aber hier betont er in dem Psalm, was die Grundlage für alle Lebenswege und damit für alle seine Lebenskrise für ihn ist. Er sagt, ich weiß, wenn alle nicht mehr mitgehen können, wenn mich alle nicht mehr verstehen, wenn alle sagen, siehe der Hakatan, oder pass auf, siehe, mit dem besser nicht. Da sagt David, ich habe gelernt, was? Gott, du bist bei mir. Und du bleibst bei mir. Das hat er gelernt. Und das ist für David so real, das drückt in diesem Psalm aus. Für ihn stellt sich nicht die Warum muss ich leiden Frage. Sondern er geht da durch und er sagt das so wortwörtlich. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss. Menschen, die Jahwe kennen, gehen auch durch Täler. Aber sie bleiben nicht da sitzen. Sie gehen da durch. Sie bleiben da nicht hängen. Sie gehen dort nicht zugrunde. Sie gehen mit Jahwe hindurch. Du bist bei mir, auch wenn ich durchgehen muss. Und daher ist Rettung sicher. Übel wird im Ende nicht stattfinden. Sie gehen sogar durch Todesschatten, sagt David. Durch durchdringliche Finsternis, in die der Messias Jahwe Licht bringt. In Jesaja 9, Vers 1, das hören wir hauptsächlich an Weihnachten, steht hier genau dasselbe Wort, wie David verwendet für Todesschatten. Ich habe es euch hier mal zitiert in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über ihnen geleuchtet. Und das sollten wir dringend von David aus diesem Psalm lernen, denn Leiden ist ein Thema für Christen. Ich weiß, es gibt ein neues Evangelium, das sagt ein bisschen was anderes. Das sagen wir nicht. Ich denke, es sagt die Schrift nicht. Menschen, die Jahwe kennen, sagen, hallo Tal, da bin ich wieder. Aber ich bin hier nicht allein. Mein Gott, Jahwe ist auch da und wir gehen hier nur durch. Das ist das, was Christen sagen. Sie haben die Perspektive im Blick. Spätestens Perspektive Ewigkeit, da reden wir nächste Woche drüber. Also wir müssen erkennen, ja, du bist im Himmel, Jahwe, du regierst das Weltall, du regierst, bist souverän, unveränderlich. Dein Ratschluss kommt zustande, du bist Jahwe, der Hirte und König. Und trotzdem bist du, der über allem steht, bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Also irgendwo da draußen auf den Feldern, in der Wüste, vielleicht auch auf grünen Auen und später auch im Palast erkannte David, dass sein Gott da ist, immer, überall bis zum Ende. Ich habe es in der Vergangenheit immer wieder verstehen lernen müssen und ich muss es jetzt, ich sage es euch ehrlich, gerade in der Gegenwart neu verstehen, so mit unserem Gemeindeumzug, hey, das ist für mich schon ein Tal, obwohl das sehr schön ist, jetzt so mit euch hier zusammenzusitzen. Das ist schon schöner wie da. Aber irgendwie, na, das sind halt meine Schuhe, in denen ich gehen muss. Für mich ist es ein Tal. Viele konkrete Erkenntnisse bekommst du aber auch nur im Tal über deinen Gott. Die lernst du nur dort, nicht auf der Bibelschule. Nicht auf Konferenzen, nicht mal durch nur eine Predigt. Viele kennen diesen Psalm, aber sie kennen nicht den Hirten, so wie David ihn kannte. Das ist das Problem. Wir bereiten hier uns doch aufs Leben vor, auf unsere Wirklichkeit. Und da gehen wir auch durch Täler. Und die Frage ist, mit wem? Gottes Schafe, seine Kinder, seine Familienangehörigen, seine Gemeinde ist niemals allein. Diese Stadt mag sich gegen uns wenden, andere Gemeinden vielleicht sogar. Die Welt mag sich gegen uns wenden, der Islamismus mag sich gegen uns wenden. Deine Familie mag sich gegen dich wenden, deine Freunde können dir den Rücken zukehren. Aber Gott bleibt dir zugewandt. Immer. Und deswegen schreibt David hier weiter, in solchen Situationen passiert, dass dein Stecken und dein Stab mich trösten. Was meint er damit? Wie oft meinen wir, alles im Griff zu haben und denken, es läuft. Und sind ganz überrascht, dass das Ende so bitter ist. Auf einmal stürzt alles weg und du weißt nicht mehr, wie du entscheiden sollst, wie du wirklich rauskommst aus dem Tal. Du wirst unsicher in deinen Entscheidungen, du bist irritiert über manche Situationen, hast vielleicht selbst falsche Entscheidungen getroffen, bist sozusagen gescheitert, sagen wir mal, wie es ist. Es sind diese Unsicherheiten des Lebens. Und hier ist ein Bild für dich und für mich in diesem Psalm über den guten Hirten, was er tut. David sagt über Jahwe, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das heißt, der Stab und der Stock des Hirten werden als tröstende Werkzeuge für Schutz auf der einen Seite und für Wegweisung, Korrektur beschrieben. Und das ist das, was viele Christen nicht mehr angehen. Korrektur. Sich mal ehrlich machen. Wann sind diese beiden Werkzeuge nötig? Wenn die Schafe mal austicken. Wenn die Schafe ausbrechen wollen. Wenn sie eigene Wege gehen wollen oder bereits gegangen sind. Also hier ist kein Schlagstock, sondern ein Stock, der erzieherisch auch für die Schafe benutzt wird, wenn sie in der Gefahr stehen, zu weit zu gehen, abzuirren. Der Hirte kümmert sich. Oder Hirten benutzen diesen Stock auch, Angriffe von außen abzuwehren, um die Herde zu schützen. Also David wurde durch die Gegenwart Jahwes getröstet. Aber auch durch die versprochene Bewahrung durch Jahwe getröstet, durch seine Korrektur. Ich weiß, mein Gott wird mich korrigieren, wenn ich auf falschem Weg bin. Er wird mich wieder auf den Weg bringen, selbst wenn ich versage, selbst wenn ich versemmelt habe. Menschen, die Jahwe kennen, befinden sich niemals in Situationen, die der Herr nicht kennt, denn er verlässt sein Volk nicht. David wusste das. Und deswegen hielt er in diesem Lied fest, dieser Psalm. Jetzt schaut, wir lesen das hier, aber ich kann euch sagen, dass wir als Gemeindeschafe das gerade nicht mehr so mögen. Wir interpretieren diesen Schutz und dieses Korrigieren oft als Einmischung in unsere Privatsphäre. Wir meinen nach wie vor, so anders wie David, wir hätten alles im Griff, ich kriege das selber hin. Ich will nicht, dass ein anderer mir reinredet. Wir brauchen den anderen in der Gemeinde eigentlich nicht. Und schon gar keine Aufsicht der Ältesten. Ich sage das schon mal vorausschauen, wir haben ja noch einen Teil 3, die Aufgabe von Ältesten. Die werden auch als Hirten bezeichnet. Die kommen auf die Schafe zu und sagen, hey, bist du noch auf dem Weg? Misch nicht mein Leben ein. Später. Heute schauen wir weiter auf David und wie er aus eigener Erfahrung hier noch seine Lebenskrise beschreibt. Vorher eine Frage. Wurdest du oder würdest du gerne von jedem gemocht werden? Komm, wir strengen uns schon an, oder? Ein gutes Layout zu haben, nicht anzuecken. Darf ich dir eine andere Frage stellen? Mag dich wirklich jeder? Egal wie du dich anstrengst. Kommst du mit jedem klar? Alle sind für dich, alle sind deiner Meinung. Du bist noch nie gemobbt worden, nie ausgeschlossen worden. Du bist noch nie falsch interpretiert worden, nie bei anderen in der Schublade gelandet, nie angeklagt worden. Und auch eine gute Frage ist dann, kommen alle mit dir klar? David mochten nicht alle. Und jetzt schaut mal, was er schreibt. Du bereitest, du Jahwe, bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendjemanden, der noch nie von einem Menschen enttäuscht oder angegriffen wurde? Bei David waren es sogar Feinde, die ihm wortwörtlich nach seinem Leben trachteten. Gemeinde wäre ja auch so schön, wenn mit Kirche ein Gebäude gemeint wäre und nicht Menschen, ne? Eigentlich sind wir schon auf Beziehung angelegt, aber da ist so viel kaputt gegangen ohne den Hirten. Weil wir es alles selber versuchen. Und ich sage es persönlich, ohne den Hirten, sage ich euch ehrlich, wäre ich schon lange raus aus der Gemeindearbeit. Dieses Bild hier wirkt irgendwie auch ein bisschen komisch, oder? Ist euch das aufgefallen? Da rennen die Gegner gegen David und David empfindet, dass währenddessen für ihn gesorgt wird und ein Festessen zubereitet wird. Im Angesicht meiner Feinde macht Jahwe das, sagt David. Das ist ein gegensätzliches Bild. Ich wünsche euch und ich wünsche mir diesen geistlichen Blick, wenn ihr in Beziehungskrisen oder Feindschaft erlebt, ob innerhalb der Gemeinde, von Geschwistern oder außerhalb von Gegnern, Familienmitgliedern, Arbeitgebern oder wem auch immer, wisst ihr, an was diese Szene erinnert? Sie erinnert ans Abendmahl, finde ich. Er bereitete den Tisch mit den Jüngern und die Feinde bereiteten die Kreuzigung vor. Und die Jünger selbst haben ihn danach alle im Stich gelassen. Jahwe bereitet einen Tisch vor, an den wir kommen können, unabhängig von der äußeren Lage und von deiner Leistung. John Piper hat gesagt, es ist deine Pflicht, vollkommene und ewige Freude in Gott anzustreben. Das ist ein Befehl immer und immer wieder in der Bibel. Freut euch im Herrn alle Zeit, Philipper 4, Vers 4. Oder die Freude am Herrn ist eure Stärke, Nehemia 8, Vers 10. Wir suchen oft die Nebenprodukte, die Gott uns geben könnte und meinen, da wäre die Freude. Und nein, die Schrift sagt, die Freude am Herrn selbst ist eure Stärke, ist eure Kraft. Und er begründet das, denn du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Also Öl wurde auch zum hygienischen Salben von Gesicht und Körper benutzt, gerade bei Festessen. Und davon ist ja hier die Rede. Und was passiert auf diesem Tisch? Der Tisch wird nass. Denn der Becher fließt über. Was ist das für eine Sicht auf die Dinge Gottes? Er fließt über. Bist du oft neidisch? Meinst du, du kommst schlecht bei weg? Es gibt keinen Grund für Neid für Gottes Kinder. Jahwe lässt es überreich fließen für jedes seiner Schafe. Ist dumm, wenn wir nur gucken, was die anderen kriegen. Wenn deine Krise darin besteht, dass du eifersüchtig und neidisch bist, dann bietet der Psalm ein Gegenmittel. Du, Jahwe, gibst mir mehr als genug. Heißt mehr als genug, dass etwas im Überfluss vorhanden ist? Unbedingt. Wie ein Becher, der so voll ist, dass der Inhalt schon über den Rand quillt. Und David vermittelt, dass unser Herz die Fülle des Segens gar nicht fassen kann, die Gott uns schenken will. Sind wir blind geworden? Oder verzetteln wir uns in irgendwelchen Methoden? Die letzte Frage, um die sich Kinder Gottes Sorgen machen müssen, ist, wird es ausreichen? Jahwe gibt, was wir brauchen. Wisst ihr noch von Predigt vor 14 Tagen? Wann? Wenn es soweit ist. Das ist der gute Hirte. Abschließend zwei Fragen an euch. Frage 1. Wenn es so ist, dass uns der Blick auf die begrenzten Dinge neidisch macht? Wie wäre es, wenn wir uns gerade im Todestal stattdessen auf die Dinge ausrichten, die im unbegrenzten Maß vorhanden sind? Und jetzt mal ehrlich, versteht ihr die Frage überhaupt? Oder stellt ihr die Gegenfrage, ja, was ist denn in unbegrenztem Maße vorhanden? Geld? Mitarbeiter? Nee. Macht? Reichtum? Gesundheit? Wohlstand? Immer gute Beziehung? Das kann es nicht sein, oder? Also an diese erste Frage schließt sich die zweite nämlich an. Weißt du überhaupt, was in unbegrenztem Maß für die Herde Gottes vorhanden ist? Wo guckst du hin in deinem Christsein? Guckst du in die Beziehungen, die neben dir sind, da wirst du enttäuscht. Das kann es nicht sein. Guckst du manchmal in dein Portemonnaie, das kann es doch auch nicht sein. Guckst du auf deine Gesundheit, kann es auch nicht sein. Ich nenne nur beispielhaft ein paar Dinge. Ich soll es vielleicht nicht tun, der Heilige Geist soll euch das deutlich machen. Aber zum Beispiel Gnade. Überfließend wird sie beschrieben. Sie ist mächtiger als jede Sünde. Überfließend. Denkst du daran? Müssen wir uns die Frage stellen, ob Gottes Gnade am Ende wirklich ausreicht? Auch noch für diese Sünde, die mir schon tausendmal passiert ist? Klagelieder 3,21 sagt, seine Gnade ist jeden Morgen neu, überfließend. Oder Hoffnung, er erfülle euch mit Hoffnung. Oder Blick auf die Ewigkeit. Unser Blick ist verdreht worden durch das neue Evangelium. Lass uns zurück zum Alten kommen. Das, was Paulus gelehrt hat, was er gepredigt hat. Wir merken, das andere funktioniert nicht. Ich weiß nicht, von welcher Seite es kommt. Es ist nicht das Evangelium Gottes. Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass David durch diese Sicht auf Lebenskrisen Gott sogar verherrlicht durch sein Leiden? Und könnte es sein, rhetorische Frage, könnte es sein, dass es am Ende auch genau darum geht, damit Gott verherrlicht wird durch unser Leiden? Nochmal, manchmal denke ich, das neue Evangelium, das gepredigt wird, hat zum Ziel, unser Leben hier zu verbessern. Und damit haben wir die Theologie des Leidens völlig ausgeblendet oder sagen sogar, wenn du leidest, dann stimmt etwas in deinem Glauben nicht. Alle schon gehört. Das neue Evangelium betont, Gott räumt alles Leiden aus dem Weg. Er macht dich reich, schön, glücklich, gesund. Und dann sind wir ganz irritiert, wenn unser Leben mit Gott doch durchs Tal geht. Dabei haben wir uns nur einen Götzen nach unserem Bild gemacht. Das ist nicht der gute Hirte. Das alte Evangelium. Darüber werden wir in diesem nächsten halben Jahr noch nachdenken, hier in dieser Talstraße. Das habe ich mir vorgenommen. Das alte Evangelium ist herrlich. Und das hat schon immer davon gesprochen, dass Gott sich auch durch Leiden verherrlicht. Können wir darüber noch kurz weiter nachdenken, gleich nach dem nächsten Lied? Ich habe es echt auf dem Herzen. Habe ein bisschen Schiss, dass es euch so warm ist, dass ihr nicht mehr mitkommt. Aber lasst uns das Lied singen, Wunderbarer Hirte. Dann würde ich gerne noch ein paar Gedanken sagen zum Thema Leiden. Lass uns noch mal beten. Gott, wenn wir jetzt über Leiden reden, dann gib uns eine Gesinnung, wie sie in Jesus war, der, obwohl er Gott war, bei dir war, alles zurückgelassen hat, es nicht festgehalten hat, dir gleich zu sein, sondern alles aufgab, in unsere Erfahrungswelt kam. Angst im Garten Gethsemane hatte, ans Kreuz gegangen ist. Und der überwunden hat. Lass uns seine Gesinnung haben. Schaffe du diese Gesinnung in uns. Das ist unser Wunsch und wir beten, dass wir eine Gemeinde sind, die auch bereit sind, den Preis zu zahlen. Amen. Gehen wir zusammen eine extra Meile, um auf unserem Lebensweg nicht überrascht zu werden, wenn wir durch ein Todestal gehen müssen als Christen. Und wenn wir eine Lebenskrise haben. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi dies. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Er sagt, es gibt ein Leiden, das Geschenk ist wie der Glaube. Überlesen? Es wird verliehen, wird euch gegeben. Es ist Gnade, dass ihr leiden werdet.
Liebe Gemeinde, es ist so, Todesschatten. Wir werden auch leiden. Das alte Evangelium hat das immer wieder gesagt und immer wieder betont. Das neue Evangelium blendet das völlig aus. Ich möchte uns einfach zunächst ein paar Texte der Heiligen Schrift lesen. Vielleicht vergessene Texte, weil das neue Evangelium das verschweigt. Jesus sagt in Matthäus 16, er sagt es selbst, Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, er stelle sich selbst zurück und nehme sein Kreuz auf sich. Matthäus 10, 21. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern und ein Vater sein Kind. Und die Kinder werden sich wieder die Eltern erheben und werden sie zum Tode bringen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Johannes 16, Vers 2. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Jeder radikale Muslim, der einen Christen tötet, glaubt genau das, obwohl es sich damals auf die Juden mehr bezogen hat. Römer 8, Verse 16 bis 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das Leiden wird kommen. Wenn es bei dir noch nicht so ist, es wird kommen, wenn du mit ihm lebst und deinen Glauben ernst nimmst, natürlich. Und wenn du ihn bekennst, es wird kommen. 2. Timotheus 1, Vers 8 schreibt Paulus, dem Gemeindeleiter Timotheus, bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Apostelgeschichte 5, 41. Die Apostel gingen aus dem Rat weg und waren voller Freude. Freude ist ein Thema in der Schrift. Warum? Weil Gott sie für wert gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Apostelgeschichte 14, 22. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. 1. Thessalonicher 3, 3. Paulus schreibt der Gemeinde, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. 2. Timotheus 3, Vers 12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das sind nur ein paar Auszüge. Habt ihr noch Fragen zum Thema Leiden? Was uns betrifft. Du wirst durch Todestäler gehen. Und was machen wir dann? Unterschreiben wir Petitionen gegen Verfolgung und Verachtung? Schauen wir, wie wir Leiden so schnell wie möglich loswerden oder sie sogar umgehen, indem wir uns zurückziehen, indem wir aufgeben? Was habt ihr vor, dann zu tun? Was sagt die Schrift eindeutig denen, die Jesus wirklich kennen und ihm wirklich nachfolgen, die zu seiner Erde gehören? Du wirst leiden. Das ist keine Option. Nicht, und falls du mal in die Lage kommst. Nein, du wirst. Und eine Frage, die wir uns vorher stellen und die wir auch klar haben sollen, ist die, warum denn jetzt? Was ist so wertvoll an Leiden? Ist Leiden immer nur so die persönliche Lektion, wo ich was lernen muss? Wo ich wieder was falsch gemacht habe, wo Gott mich irgendwie unter Druck setzt. Erziehungsmaßnahmen des Hirten, nein. Wir brauchen eine neue Sicht für diese Frage. Leiden. Wir müssen die ganze Schrift im Blick haben und sie studieren, um das zu verstehen. Sonst werden wir in dem Chaos der Welt als Gemeinde untergehen und ohne Bedeutung sein. Das ist meine feste Überzeugung. Gottes Zweck, das Universum zu erschaffen und sein Umgang mit Menschen, besteht darin, die Größe der Herrlichkeit seiner Gnade zu demonstrieren. Das ist das Oberste, was Gott in dieser Welt gerade tut. Und wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes sehr, sehr, sehr stark? Nicht nur in der Schöpfung, sondern am allermeisten im Leiden seines Sohnes. Da müssen wir hingucken. Also Gethsemane, Golgatha. Und für Nachfolger bedeutet nun das Kreuz auf sich nehmen eine Berufung, eine Ehre. Und diese Berufung ist verbunden mit der Frage, wirst du dem Sohn folgen, indem du seine Herrlichkeit auch dadurch demonstrierst, dass du ihm auf dem Kreuzesweg des Leidens nachfolgst? Wirst du es tun? Schaut, die Welt heute wird die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, es sei denn, wir brechen aus unserem persönlichen Disneyland und fangen an, ein aufopferndes Leben zu führen, das für die Welt aussieht, als sei unser Schatz im Himmel und nicht auf der Erde. Wo ist dein Schatz? Was ist dein Antrieb für Gemeindearbeit? Wenn es nicht das Evangelium ist, wirst du irgendwann auf der Strecke liegen bleiben. Es gibt keinen glaubwürdigen Weg für die Welt, wenn sie sehen, dass Christen es ernst nehmen. Das Wohlstandsevangelium wird niemanden dazu bringen, Jesus zu preisen. Es wird die Leute dazu bringen, Wohlstand anzubeten. Das Heilungsevangelium wird nicht dazu dienen, dass Menschen Jesus suchen, sondern Gesundheit. Ups. Man will es ja verstehen, wenn wir aufs Diesseits bezogen sind. Wer hätte nicht gern einen Jesus, der ihm Gesundheit schenkt, ein Auto, eine schöne Ehe? Oh, ich nehme deinen Jesus, wenn dein Jesus für mich tolle Dinge tut. Wie predigen wir das Evangelium heute? Das ist nicht der Weg, auf dem wir Menschen Bruchsal für das Evangelium gewinnen. Wenn auch wir die Betonung darauf legen, mit Gottes, diesen äußeren Segen mit Gottes Segen gleichzusetzen. Wenn wir also Frauen und Männern sagen würden, wie sie durch den Glauben das coolste Auto fahren können, den besten Job bekommen, immer auf der Erfolgsspur sind, sich das größte Haus bauen können, immer gesund sein können, damit wirst du keinen erreichen. All das wird keine Anbetung für den leidenden Christus hervorbringen, sondern nur das Befriedigen, was der natürliche Mensch sowieso von Natur aus will. Und da sind die Angebote so vielfältig in der ganzen Welt. Jesus ruft dich in diesem Gottesdienst, in dieser Versammlung, in diesem Leben, in dieser Welt auf, einen anderen Weg zu gehen. Ja, wie jetzt? Geht es nicht darum, ein gutes Leben zu haben? Geht es nicht auch im christlichen Glauben darum, Todestäler zu meiden? Das wird doch andere überzeugen. Guck mal, wie easy peasy mein Leben läuft. Wenn wir uns das einbilden und uns so zurechtlegen, wen interessiert das dann, was wir Evangelium nennen, ganz ehrlich? Das ist nicht das alte Evangelium, das die Apostel gelehrt haben und gelebt haben. Auf einem Weg mit dem Ziel, ein gutes Leben hier zu haben, sind doch alle, oder nicht? Wollen wir da noch ein zusätzliches Angebot bieten? Wenn wir meinen, dass das sei das Angebot des Evangeliums, uns vor Leiden zu bewahren, dann ist unsere Botschaft eine von Tausenden und damit völlig unbedeutend. So unbedeutend. Wen interessiert es dann, ob der christliche Glaube Einbildung ist oder nicht, ob er wahr ist oder nicht? Hauptsache ist, wir haben jetzt ein schönes Leben. Und wenn Jesus das bietet, nehme ich mit. Das ist nicht das Evangelium. Kennt ihr Joni Eriksson Tada? Die mit einem Kopfsprung mit 14 Jahren ab hier nach unten querschnittsgelähmt ist. Und wie sie mit ihrem Leben jetzt Gott verherrlicht über Jahrzehnte. Ihr Zeugnis ist in der ganzen Welt bekannt. Und ihr wurde auch am Anfang gesagt, christliche Freunde, Gott will nicht, dass du leidest. Du solltest um Heilung beten und prüfen, ob Sünde in deinem Leben ist. Und sie verherrlicht in ihrem Leiden Gott und hat Einfluss auf die Welt. Leute, das Leben als Christ ist nicht unbedingt immer angenehm. Sonst hätte Paulus unmöglich sagen können, 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Das sagt er doch. David tut das ja auch nicht. Er hofft nicht auf dieses Leben. Das sehen wir nächsten Sonntag. Wie verdreht unsere Auffassung im Westen im Blick auf das Evangelium ist. Das ist verrückt. Es ist wirklich schwer, ein Christ in diesem Land, in dieser Stadt zu sein. Sogar unter anderen Christen. Paulus schreibt so an die Korinther weiter, 1. Korinther 5,30. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Also Paulus sagt hier zwei Dinge. Erstens sagt er, täglich sterbe ich. Ja, ich muss oft entscheiden, ich treffe viele Entscheidungen, aber diese Entscheidungen orientieren sich daran, dass Christus unter schweren Umständen groß gemacht wird. Das ist mein ganzer Fokus. Er sagt, ich würde mich nicht so entscheiden, wenn das Ganze eine Lüge wäre. Und nein, ich treffe nicht eine Entscheidung für den geringsten Widerstand, sondern eine Entscheidung, die Christus verherrlicht. Und zweitens, wenn ich nicht eine Auferstehung von den Toten erwarten würde, sagt Paulus, wo mir tausendfach vergolten wird, was ich in diesem Leben hergegeben habe, im Dienst für Christus, würde ich den Weg nicht gehen. Christus starb für Millionen Menschen überall auf der Welt, verstreut. Vielleicht an deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, unerreichte Menschen, irgendwo für deren Schuld bezahlt wurde und sie wissen es noch nicht. Und wir reden über Wohlstand, Reichtum, Gesundheit. Und sie können es auch nicht schmecken, sie können es ja nicht sehen, sie können es nicht spüren, sie können das Lied nicht singen, danke für das Kreuz, mein Freund, ich danke dir für das Kreuz. Es fehlt etwas an diesem Kreuzleiden. Was? Es zeigt sich nicht bei den Christen. So viele Menschen sehen es nicht, es gibt kein Zeugnis von dir und mir, es fehlt die Verbindung, es fehlt etwas, die Demonstration, wie wertvoll uns das Evangelium ist. Eine Demonstration, ein Sichtbarmachen der Echtheit und Dringlichkeit des Evangeliums durch Leiden und Leidensbereitschaft. Denkt nur mal über die Missionsgeschichte nach. Also wenn ihr ein bisschen Ahnung davon habt, wie wir von 12 Jüngern auf über 1,3 Milliarden sogenannter bekennender Christen gekommen sind, wie kamen wir dahin? Wisst ihr die Antwort? Leiden. Es gab niemals einen Durchbruch in unerreichter Gegend mit unerreichten Leuten ohne Leiden. Willst du ein Missionar sein, dann notier dir das jetzt mal. Schmerz. Vielleicht der Verlust eines Kindes. Malaria. Eheprobleme. Willst du in deiner Gemeinde mitarbeiten? Willst du Verantwortung als Leiter übernehmen? Willst du Ältester sein? Es geht nicht ohne Leiden. Du wirst leiden, das kommende Jahr als KFB. Es geht nicht ohne Opferbereitschaft. Viele neue Fragen mit dieser Talstraße auch bekommen. Ich hoffe, euch ist das ein bisschen präsent. Er gab sein Leben für unsere Erlösung. Wir folgen ihm auch in seinem Leiden, um das Wesen davon dieser Welt zu demonstrieren. Wie sollen andere sonst sehen, wie erfüllend er in uns ist, wenn wir so aussehen, als sei das Erfüllendste unser Computerspiel, unser neues Haus, das wir bauen oder einrichten, oder der Partner, der Job, das Geld, das Auto oder was auch immer. Wie soll die Welt es sehen, dass er das Erfüllendste ist? Als wenn das uns die tiefste Freude gibt, als wäre es das, wofür es sich zu leben lohnt. Ist es nicht so? Es ist wertvoll, dass Paulus in Kolosser 1,24 sagt, jetzt freue ich mich, wieder Freude, hört gar nicht mehr auf, die Bibel von Freude zu sprechen, aber er sagt, ich freue mich in den Leiden für Christus. Was ist das für eine Dimension? Er sagt nicht, ich rufe euch zu einem elend, miserablen, verkorksten Leben auf. Er sagt aber, ich rufe euch zu einem schmerzvollen Leben auf. Aber in diesem Schmerz findest du durch die ganze Schrift Christen, die sich in der Trübsal, im Todestal sozusagen, freuen. Werde einer von denen. Willst du tiefe Freude kennen, dich von Gott geliebt wissen und von ihm gebraucht werden, dann leg dein Leben für andere nieder, verleugne deine eigenen Ziele, die sich alle im Diesseits abspielen. Geh ein Risiko ein mit deinem Körper, mit deinem Verstand, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinen Prioritäten. Denn dadurch wird Gott verherrlicht durch das Leiden in unserem Leben. Und dann werden wir glaubwürdig. Ich möchte abschließen mit drei Beispielen aus dem Leben von Paulus. Ist nicht mehr lang. Wie Gott sich verherrlicht hat durch Paulus mit Auswirkungen bis heute. Durch die Leiden bei Paulus. John Piper hat es mal gesagt, als er so die Liebe Gottes aufzeigen wollte. Er hat gesagt, wenn Gottes Liebe für seine Kinder gemessen werden kann durch unsere Gesundheit, Wohlstand und Komfort in diesem Leben, dann hat Gott den Apostel Paulus gehasst. Denn all das hat er nicht erlebt.
Das Ziel von Paulus war es, die Botschaft von Jesus weiterzusagen, aber anstatt das tun zu können, sandte ihn Gott ins, aber als er das getan hat, sandte Gott ihn ins Todestal, in die Haft. Und er hätte sich zurückziehen können, ganz enttäuscht. Warum bin ich denn jetzt hier? Ich wollte doch. Und ich sage euch das aus eigener Erfahrung. Enttäuschung im Reich Gottes ist ein großer Faktor. Der kann dich lähmen. Der kann dich zum Aufgeben bringen. Aber Paulus sagt an Städten, da ich nun schon hier bin im Knast, könnte ich eigentlich ein paar Briefe schreiben. Und er verherrlicht Gott in seinem Todesknast. Aus diesem Grund enthält unsere Bibel heute die ganzen Briefe von Philemon, an die Philippa, an Kolosser, an die Epheser. Also zweifelsohne hätte Paulus auch außerhalb des Knastes viel tun können. Aber wir haben heute noch seine Briefe. Warum? Weil er im Tal war und Briefe schreiben konnte. Seine Briefe, geschrieben aus dem Gefängnis, können wir 2000 Jahre später lesen. Also Paulus fügte sich einfach in den souveränen Willen Gottes. Hast du ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Hattest du auch andere Pläne? Wolltest Studium beginnen? Wolltest heiraten, selbstständig machen? Dann kam alles anders, aus unterschiedlichsten Gründen. Durch Krankheit, Geldnot, familiäre Umstände. Und auf einmal fühlt sich wie im Todestal, wie im Knast. Du sagst, oh, das war's dann wohl. Ich sitze fest. Deine Hoffnung musste der Enttäuschung weichen. Darf ich dich fragen, wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um? 6 Worte aus dem Psalm können dir helfen. Du salbst mein Haupt mit Öl auch dort. Du bist meine Freude. Und so verherrlicht Gott seinen Namen im Umgang mit Leid, auch in deinem Leid, wo du vielleicht jetzt gerade drin bist, kannst du Gott verherrlichen. Je nachdem, wie du damit umgehst. Du ehrst ihn durch Leiden, durch deine Haltung in deiner Krankheit, in deiner Arbeitslosigkeit, in deiner Beziehungskrise, in deinen Depressionen, im Umgang mit Schulden, in deiner Kirche. Verherrliche Gott. Gott verherrlicht sich durch Zeiten im Todestal. Ein Wort zum Abschluss. Petrus schreibt, darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und darüber im Gespräch sein, bleiben, was unsere Zukunft betrifft, werden wir machen, dieses Halbjahr. Jesus, ich bitte dich, dass du uns mit hineinnimmst in deine Wirklichkeit. Die ist oft so weit weg. Wir denken ganz anders. Wir sind so gefangen in unserem alten Denken, was wir in dieser Welt haben und aufbauen könnten. Hilf uns, deine Sicht der Dinge zu sehen. Lehre uns das alte Evangelium, das einzige, was wirklich trägt in all unseren Krisen. Und du wirst mit uns durchgehen bis zum großen Ziel. Wir freuen uns, dass unsere Zukunft sicher ist bei dir. Amen.